Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wir sind auf der Straße, um ein würdiges Leben zu fordern. Ein soziales Gesundheitssystem, gerechte Renten, Bildung mit Qualität. Wir haben unsere Eliten satt, die nichts anderes suchen, als Profit zu machen. Und zwar auf unserem Rücken.
Chile despertó. Chile ist aufgewacht, ist vor 2 Jahren das Motto der Stunde und der Straße, nicht nur in Santiago. Bei Massenprotesten fordern Hunderttausende, vor allem junge ChilenInnen, einen sozialeren und gerechteren Staat und eine neue Verfassung. Danach ist es ruhiger geworden um das einstige Vorzeigeland Lateinamerikas, scheinbar. Und am Sonntag wird hier ein neuer Präsident gewählt. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Ein neuer Präsident wird in Chile gewählt. Aber vorher sollte der Alte noch mal ordentlich sein Fett wegkriegen.
Mehr als 5 Jahre nach den Panama Papers gibt es erneut ein Datenleck, das offenlegt, wie Politiker, Oligarchen und Prominente ihr Geld in Steueroasen verstecken.
Die Pandora Papers und ihre Folgen.
Der chilenische Präsident Sebastian Piñera, der über eine Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln in ein umstrittenes Minenprojekt im Norden Chiles verwickelt ist, wies jeglichen Vorwurf von sich. Weder seine Familie noch er besessen Investmentgesellschaften im Ausland.
Anne Herberg ist unsere Korrespondentin für Chile. Frau Herberg, redet das Land wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl mehr über die Verfehlungen des alten Präsidenten als über die möglichen Talente der neuen Präsidentschaftskandidaten?
Naja, das eine ist vom anderen ja nicht zu trennen, dieser Skandal rund um diese mutmaßlichen Offshore-Geschäfte von Präsident Piñera. Die haben wirklich Chile jetzt ganz kurz vor den Präsidentschaftswahlen in eine handfeste Regierungskrise gestürzt. Und das spiegelt sich wieder. Diese Diskussion ist da. Im Parlament, im Kongress lief ein Amtsenthebungsverfahren, der Versuch. Der Senat hat das jetzt am Dienstag gestoppt, aber die Opposition hat das angestoßen und hat gesagt, so geht es nicht weiter. Und wenn das durchgekommen wäre, dann hätte der noch Präsident, dessen Amtszeit eigentlich im März erst endet, bis zu 5 Jahre Haft hätten ihm drohen können. Das heißt, diese Diskussion ist da und sie beschäftigt natürlich die einzelnen Präsidentschaftskandidaten, auch weil sie gefragt werden zu ihrer Position. Die Konservativen sitzen auf dem wackeligen Stuhl. Sie sagen auf der einen Seite, wir unterstützen das nicht, das muss aufgeklärt werden etc. Aber wir wollen jetzt Chile so kurz vor den Wahlen nicht in eine unsichere Situation stürzen. Dieses Amtsenthebungsverfahren, das ist ja nur eine Show der Linken, ein politisches Theater, also so versucht man sich da von der konservativen Seite so ein bisschen rauszulavieren und zu erklären, warum man trotzdem gegen das Amtsenthebungsverfahren gegen Piñera gestimmt hat. Und die Linke, das ist ja natürlich klar, ihnen nützt das natürlich auch politisch, diese Geschichte. Und sie haben das deswegen natürlich auch besonders vorangetrieben. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist nicht das erste Verfahren gegen Piñera oder der erste Versuch. 2019 hat die Opposition schon mal einen Antrag auf Amtsenthebung gestellt. Da ging es um seine politische Verantwortung für die Polizeigewalt bei den sozialen Protesten im Oktober 2019.
Ursächlich für die jüngsten Vorwürfe waren ja die Anfang Oktober von einem Netzwerk investigativer Journalisten veröffentlichten Pandora Papers, die, kann man sagen, den Präsidenten-Endspurt für Piñera noch mal so richtig ungemütlich gemacht haben. Was wird ihm denn jetzt eigentlich vorgeworfen und was kann man ihm bislang nachweisen?
Vorgeworfen wird ihm ein mindestens sehr, sehr schwerer Interessenskonflikt. Es geht auch um Steuerhinterziehung, es geht auch um Korruption. Die Staatsanwaltschaft ermittelt ja derzeit, vor allem auch wegen Korruption. Was ist passiert? Bei diesen Pandora Papers, da kamen Offshore-Geschäfte rund um den Verkauf eines Bergbauprojektes zutage, der Dominga-Mine. Das ist ein Mega-Bergbauprojekt im Norden Chiles. Eine Eisenerz- und Kupfermine soll da entstehen und ein großer Exporthafen. Hauptaktionär war 2010 Sebastian Piñera und seine Familie. Kurz danach wurde er zum Präsidenten gewählt. Es war damals seine erste Amtszeit. Gerade regierte er ja das zweite Mal. Und er verkaufte dann über ein Unternehmen an einen Schulfreund. Und diese Zahlung, die lief wohl großteils über die britischen Jungferninseln, also die Virgin Islands. Das ist ein Steuerparadies. Und sie war vor allem, und jetzt wird es nochmal besonders brenzlig und ungemütlich, an die Bedingung geknüpft, dass dem Projekt kein Umweltschutzgebiet in die Quere kommt. Das war dort nämlich eigentlich geplant und zwar aus gutem Grund. Das Gebiet, das liegt ganz nahe des Humboldt-Archipels. Da brüten die vom Aussterben bedrohten Humboldt-Pinguine, 80% der weltweiten Population. Da ziehen Blau- und Finnwale vorbei. Das ist ein sehr nährstoffreiches Gewässer, eines der artenreichsten Gebiete Chiles. Und Piñeras Vorgängerin Michelle Bachelet, die hatte da schon so ein Umweltschutzgebiet geplant, hatte das auch irgendwie alles schon so ausgebreitet, ihrem Nachfolger nur noch so diesen Plan da auf den Schreibtisch liegen lassen, so im Sinne von, kannst du da mal unterschreiben? Und das ist dann aber nicht passiert. Das Ganze fiel unter den Tisch, seltsamerweise. Und jetzt, nachdem natürlich dieser ganze Skandal ans Licht kam, sagen alle, aha, jetzt verstehen wir, warum das nicht unterzeichnet wurde. Piñera bestreitet das, dass damals irgendwas falsch gelaufen ist. Und er beruft sich auf eine Untersuchung, die es 2017 auch tatsächlich gegeben hat und die festgestellt hat, dass der Verkauf ordnungsgemäß abgelaufen sei. Der Anwalt der Gegenseite sagt aber, die Geschäfte über die Virgin Islands, also über die Steueroase, die wurden damals gar nicht mit einbezogen. Das Verfahren läuft. Allerdings muss er politisch keine Konsequenzen fürchten. Das ist jetzt schon mal klar, denn das Amtsenthebungsverfahren, das ist nicht durchgekommen.
Kann man denn sagen, dass die neuen Vorwürfe gegen Piñera, Sie erwähnten ja auch, dass es auch noch frühere gibt, dass die ohnehin nicht überraschend kommen, weil das Ansehen dieses Milliardärs im Land sowieso schon des Längeren im Eimer ist?
Naja, das kommt drauf an, wen man fragt. Es gibt aber natürlich einen großen Teil der Bevölkerung, vor allem auch die, die im Oktober 2019 auf die Straße gegangen sind, die sagen, Piñera, der steht im Grunde für all das, was falsch läuft im Land. Auf den Protesten, da konnte man immer wieder Schilder mit Parolen gegen Piñera sehen. Sein Rücktritt wurde gefordert, er wurde beschimpft. Er repräsentiert genau den Typ von Politiker, gegen den sich diese Proteste auch gerichtet haben. Als einer, der total den Kontakt zu den Bürgern und das Gespür für sein eigenes Land verloren hat. Er hat ja damals auch 2 Tage, bevor es losging, gesagt, sein Land wäre eine Oase der Stabilität. Er speiste in einem schicken Restaurant, während die Straßen schon brannten. Und seine Frau nannte die Demonstrierenden damals Außerirdische und fürchtete, man müsse jetzt etwas von den Privilegien abgeben. Also so abstrus das klingt, das war so. Das heißt, sie stehen wirklich für eine politische Klasse in dem Land, die den Kontakt zur Bevölkerung völlig verloren hat. Sie sind Milliardäre. Piñera ist der zweitreichste Mensch des Landes und er gehört auch weltweit zu den reichsten aktiven Politiker der Welt. In Lateinamerika gibt es wirklich, oder auch Chile ist da ganz exemplarisch dafür, eine sehr, sehr große soziale Ungleichheit. Und das führt auch dazu, dass sich Politik und wirtschaftliche Macht immer mehr verflechten. Und Chile ist wirklich ein Land, wo man das ganz genau sehen kann. Also viele sagen ja immer so, das ist eine offene Marktwirtschaft, aber im Grunde ist es eine Wirtschaft, in der neuen reiche Familien das Sagen haben und sich da auch die politische und wirtschaftliche Macht so ein bisschen untereinander aufteilen und ihr Vermögen dann immer untereinander auch weiter vererben. Und gegen das Ganze richtete sich ja auch der große Protest damals 2019.
Das heißt, die ChilenInnen wählen am kommenden Sonntag konsequenterweise mehrheitlich links, oder?
Gut, so war das bei der verfassungsgebenden Versammlung 2020, also vor einem Jahr. Wie das jetzt ist, das ist nicht mehr ganz so klar, denn Chile ist jetzt auch nicht per se ein Land, das grundsätzlich immer eher links wählt, sondern das schon auch immer so ein bisschen auf Stabilität gesetzt hat. Davon hat Piñera ja auch profitiert. Er steht für den konservativen, katholischen Typen, der das Wirtschaftsmodell fortführt, bei dem man weiß, was man hat, der für Vertrauen bei Investoren sorgt und auch Arbeitsplätze schafft. Aber dieses Image ist ja in den letzten 2 Jahren eben so ein bisschen in den Keller gerutscht, weil für Stabilität steht er jetzt eben nicht mehr. Aber auch die Linke sorgt bei vielen Leuten in Chile für Bauchschmerzen. Sie fürchten, oh je, nicht, dass das Land in Richtung Venezuela abdriftet, nicht, dass die Linken sozusagen machen, was in Argentinien passiert, dass wir plötzlich dastehen und eine große Inflation haben, weil der Haushalt nicht mehr ausgeglichen geführt wird. Ich würde sagen, das Land ist zweigespaltet und es gibt jetzt so eine Tendenz, im Gegensatz zu noch vor einem Jahr, wo so die Euphorie da war, der soziale Umbruch, der Wandel, das geht jetzt alles voran, dass man jetzt auch spürt, die Leute haben Angst. Das hat auch damit zu tun, dass die Pandemie einfach die sozialen Probleme im Land nochmal verschärft haben, die Wirtschaftskrise verschärft haben. Das heißt, da ist auch eine große Reserviertheit da, inwieweit wollen wir überhaupt diesen Wandel haben und passiert da nicht was, wo wir nachher sozusagen das bereuen. Also da kommt auch so ein Backlash-Moment gerade dazu. Ich würde diese Wahlen noch nicht als entschieden ansehen, sage ich mal.
Wir hören ja gleich Ihr Feature zur Wahl. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es im Wesentlichen zwei aussichtsreiche Kandidaten, oder?
Genau, das klang jetzt schon so ein bisschen durch. Das ist auf der einen Seite ein Kandidat, der Gabriel Boric. Das ist der Kandidat der linken Koalition, der wirklich genauso das symbolisiert, was bei den sozialen Protesten auch passiert ist. Also er ist ein 35 Jahre junger Mann erst mit tätowierten Armen und Vollbart. Er ist groß geworden während der Studentenproteste. Er hat eine neue politische Koalition gegründet, die so eine dritte Option darstellt und die sehr stark auch auf Dezentralisierung setzt, Themen wie Feminismus, Klimaschutz, die Rechte der Indigenen vertritt, der sehr stark mit sozialen Bewegungen zusammenarbeitet. Also das ist so ein bisschen so eine neue undogmatische Linke auf der einen Seite, die sich auch absetzt von so einer Linken, die immer noch diesen verklärten romantischen Blick Richtung Kuba, Venezuela, Nicaragua voranträgt. Da geht Boric ganz klar auf Distanz dazu. Und auf der anderen Seite gibt es einen Kandidaten, der sehr groß geworden ist, erst in den letzten Wochen ein extrem Rechter als zweitstärkste Kraft oder ist gleichauf mit Boric in den Umfragen. José Antonio Kast, das ist so der Typ, der mit, der Bolsonaro unterstützt, der ein bisschen Ideen auch hat wie Trump, also gegen illegale Einwanderung, nicht mit einer Mauer, aber mit einem großen Graben quer durch die Andenlandschaft vorzugehen in Chile, der bekannt ist als einer, der auch die Diktatur von Augusto Pinochet verteidigt, der auf harte Hand setzt und auf die ursprüngliche Familie, der gegen Abtreibung ist, also der so genau das Gegenteil präsentiert. Das ist die Situation in Chile und da sind jetzt alle gespannt, in welche Richtung schlägt das Pegel aus bei diesen Wahlen.
Wir bleiben gespannt. Informationen waren das von unserer Korrespondentin Anne Herberg. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wenn die ChilenInnen am Sonntag einen neuen Präsidenten wählen, dann tun sie das in einer Umbruchszeit in ihrem Land, die sich auch in der Auswahl der Kandidaten spiegelt. So ist der aussichtsreichste von ihnen, wie gehört, der junge Gabriel Boric, der aus der Studentenbewegung kommt und mit den traditionellen Parteien nicht viel am Hut hat. Eine der zentralen Forderungen des Protests der Jungen gegen die alte politische Elite im Oktober 2019 war eine neue Verfassung. Die ist in Arbeit. Wie so vieles hier derzeit. Über die Perspektiven Chiles nach Piñera und Pandora, darüber berichten jetzt noch einmal Anne Herberg und Viktor Kuko.
Ein roter Teufel wirbelt durch die Wüste, ein grüner Faun stampft durch den Staub. Dann kommen die Gauklerinnen, tanzen und drehen sich, schwingen ihre sonnengelben Röcke zum treibenden Rhythmus der Trommeln. Der farbenfrohe Umzug ist eine Protestaktion gegen das Bergbauprojekt Minera do Mina. Denn die geplante Eisenerz- und Kupfermine samt dazugehörigem Exporthafen soll an einer der artenreichsten Küsten des Landes entstehen, nahe dem Humboldt-Archipel, wo Pinguine brüten und Finnwale rasten. Carlos Villarroel ist Taucher und Dokumentarfilmer.
En el gobierno de la presidenta Bachelet.
Die Regierung der Präsidentin Bachelet hatte alles in die Wege geleitet, um ein großes maritimes Schutzgebiet zu schaffen. Es ging um fast 3500 Quadratkilometer, ein richtig großes Areal. Das landete dann auf dem Schreibtisch ihres Nachfolgers, Sebastián Piñera, der eigentlich nur noch unterschreiben musste. Aber der nahm es von der Agenda, was sich irgendwie keiner erklären konnte. Bis vor kurzem die Pandora Papers veröffentlicht wurden.
Y nadie se explicaba por mucho tiempo hasta que se dio a conocer los Pandora Papers hace poco.
Die Pandora Papers, ein riesiges Datenleak. Auch chilenische Journalisten arbeiteten mit an der weltweiten Gemeinschaftsrecherche. Und sie deckten dabei Offshore-Geschäfte rund um den Verkauf der Dominga-Mine auf. Darin verwickelt niemand geringerer als Sebastián Piñera, damals Hauptaktionär, heute Präsident von Chile. Milliardär und zweitreichster Mensch des Landes. Er verkaufte 2010 an einen Schulfreund. Die Zahlung lief großteils über die Virgin Islands, ein Steuerparadies, und war an die Bedingung geknüpft, dass dem Projekt kein Umweltschutzgebiet in die Quere kommt. Profit vor Pinguinen. Piñera streitet das ab. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Fall steht für viele Chilenen exemplarisch für all das, was seit Jahren falsch läuft im Land.
Ich glaube, dass die Politiker alle Ressourcen des Landes nur als ein Geschäft sehen. Etwas, aus dem man Profit schlagen kann, ohne dafür etwas zu geben. Letztendlich war es die Militärdiktatur, die mit der Verfassung von 1980 die Wege für diese Politik eingeleitet hat. Und gerade deshalb hat es hier in Chile ja zuletzt auch das große soziale Aufbegehren gegeben.
Oktober 2019. Chile despertó, rufen sie. Chile ist aufgewacht. Hunderttausende sind auf den Straßen, fordern Reformen und eine neue Verfassung. Denn die alte stammt noch aus der Diktatur von Augusto Pinochet. Der ließ nicht nur foltern und morden, sondern machte Chile auch zum neoliberalen Versuchslabor. Fast alles liegt in privater Hand. Renten, Strom, selbst die Wasserversorgung. Doch das soll sich ändern. Vor einem Jahr, im Oktober 2020, stimmte eine überwältigende Mehrheit der Chilenen für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Am 5. Juli 2021 erklingt im alten Kongresspalast von Chile der Ruf der Trutruca, der traditionellen Trompete des indigenen Mapuche-Volkes. Mit der blau-rot-grünen Venufoye-Flagge in der Hand beginnt Elisa Loncón ihre erste Ansprache als Präsidentin des chilenischen Verfassungskonvents. Besetzt ist es zur Hälfte mit Frauen, zur Hälfte mit Männern, dazu eine Quote für Chiles indigene Völker, die in der alten Verfassung gar nicht auftauchen. Loncón spricht auf Mapudungun, der Sprache der Mapuche, und auf Spanisch.
Wir werden eine neue Verfassung schreiben, in der die Rechte von allen Chilenen garantiert werden, aus allen Regionen, von allen Völkern. Wir wollen Geschlechterparität und Plurinationalität, die Anerkennung der Rechte der indigenen Völker und der Rechte der Mutter Erde. Öffentliche und qualitative Bildung, würdevolle Renten. Für all das haben die Menschen protestiert.
Es sind vor allem unabhängige Kandidaten, die bei der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung überzeugen konnten, wie Patricio Fernández, Gründer der kritischen Zeitschrift The Clinic.
Chile, de algún modo, está buscando.
Chile sucht hier auch einen demokratischen Weg, auf die politische Zersplitterung zu reagieren, auf das Misstrauen gegenüber den Institutionen und die Politikverdrossenheit, auf die soziale Ungleichheit und Marginalisierung. Hier finden zwei Prozesse statt. Es wird ein neuer Gesellschaftsvertrag geschrieben, aber gleichzeitig auch Chiles politische Landkarte neu ausgerichtet. Habt keine Angst vor der Jugend, denn wir haben die Erfahrung derer, die vor uns gekämpft haben. Wir lernen aus ihren Fehlern und Erfolgen. Und wir sagen heute voller Hoffnung, wenn Chile die Wiege des Neoliberalismus war, dann kann es auch das Grab sein. Aber eines, auf dem alle Blumen blühen.
Gabriel Boric im Juli. Überraschend gewann er damals die internen Vorwahlen der linken Koalition Apruebo Dignidad. Nun will er Präsident von Chile werden, mit 35 Jahren. Schwarze Röhrenjeans, tätowierte Unterarme, Vollbart. Boric wurde bekannt als Anführer der Studentenproteste von 2011. 3 Jahre später zog er ins Parlament ein und gründete 2017 die Bürgerkoalition Frente Amplio mit. Seine Themen? Feminismus und Klimaschutz, Mittelstand statt Megabergbau und mehr Gewicht für die Regionen. Boric steht für eine neue Linke, geht auf Distanz zu Venezuela, Kuba und Nicaragua, gibt sich undogmatisch. Doch wie will er das finanzieren? Wie umsetzen? Mit welcher Erfahrung und vor allem mit wem im Bündnis? Nach dem Auftritt wird Boric von den Medien umringt.
Die nächste Regierung, wen auch immer die Chilenen wählen, wird es nicht einfach haben. Das wissen wir. Aber keine Veränderung vorzunehmen, sich gegen den Wandel zu stellen, das birgt ein Risiko.
Die Herausforderungen sind groß. Chile wurde hart von der Corona-Pandemie getroffen. Die sozialen Probleme im Land hat das noch einmal verschärft. Armut und Ungleichheit haben zugenommen. Und auch der Fremdenhass im Land,
das in den letzten Jahren mehr als eine 500.000 Venezolaner und Haitianer aufgenommen hat. Die Spannungen nehmen zu, vor allem in den Grenzregionen im Norden des Landes, wo fast täglich Hunderte illegal über die Grenze kommen. Nun steht ein blonder Mann in Windjacke im Altiplano, der Hochebene an der Grenze zu Bolivien, und präsentiert einen Plan gegen die illegale Einwanderung.
Die Lösung für dieses dringende Problem ist ein Graben von 3 Metern Breite und 3 Metern Tiefe entlang der kritischen Punkte unserer Grenzen.
Keine Mauer, ein Graben. José Antonio Kast ist Chiles Antwort auf Trump. Er unterstützt Bolsonaro, unterhält Kontakte zur Vox-Partei in Spanien und verteidigt die Diktatur von Augusto Pinochet. Nun hat er beste Chancen, gegen die Linke in die Stichwahl einzuziehen. Kast, 9. Kind deutscher Nachkriegseinwanderer, ist Jurist, selbst Vater von 9 Kindern und Hundeliebhaber. Zum Frühstück mit der internationalen Presse gibt es trockene Kekse und Baseballkappen mit seinem Slogan »Atrevete, trau dich«. Der Diskurs ist in den letzten Monaten moderater geworden. Es seien die Medien, die ihn als rechtsextrem abstempeln.
Wir werden die traditionellen politischen Grenzen aufbrechen. Wie kann jemand, den die Presse als Rechtsextremist definiert, die Umfragen anführen? Sind alle Chilenen, die mich wählen, Rechtsextremisten? Das stimmt nicht. Das sind Menschen mit gesundem Menschenverstand, die ihre Freiheit zurückwollen.
Kasts Wahlkampfzentrale liegt in Las Condes, einer Bastion der Konservativen in Santiago, dem einzigen Bezirk, bei dem die Rechte vergangenes Jahr auch die Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung gewonnen hat.
Boric würde ein kommunistisches Regime bedeuten. Und die verfassungsschaffende Versammlung würde die Grundlage für eine linke Diktatur schaffen. Ein allmächtiger Präsident mit unbegrenzter Wiederwahl.
Sagten Beobachter vor einigen Monaten noch einen deutlichen Sieg der Linken bei der Wahl voraus, so scheint das längst nicht mehr so klar. Patricio Fernandez, Journalist und Vertreter des Verfassungskonvents, wundert das nicht.
Wir stehen vor einer Wahl mit sehr ungewissem Ausgang. Das Szenario hat sich gedreht im Vergleich zu letztem Jahr, als die Euphorie über die verfassungsgebende Versammlung überwog. Damals war es undenkbar, dass die Rechte die Wahlen gewinnen könnte und dann noch mit einem so extremen Kandidaten wie Kast, der sagt, Pinochet hätte ihn gewählt. Heißt, es ist alles im Fluss. Wir haben einen Moment der großen Transformation erlebt. Wir erleben jetzt aber auch die Ängste, die der Wandel und all die Veränderungen mit sich bringen.
Begleitet Chiles nächste Regierung den Verfassungsprozess oder lehnt sie ihn ab? Wird das neoliberale Musterland zur Wiege einer neuen Linken in Südamerika oder übernimmt ein Rechtspopulist? Die Wahl am Sonntag wird auch im Rest der Region mit angehaltenem Atem verfolgt.
Nach den Protesten in Chile, Neuanfang im Präsidentenpalast, Anne Herberg und Viktor Koko berichteten. Hören Sie auch gerne unseren Weltzeit-Podcast Referendum in Chile. Das Volk entscheidet über eine neue Verfassung. Ich bin Isabella Gola und sage Tschüss und bis bald.